So Leute, wir haben Frieden mit Gott, sagt Jesaja 53 sehr deutlich. Weil die Strafe für die Sünde auf ihm liegt, haben wir Frieden mit Gott. Das ist eine tolle Nachricht, eine super Botschaft. Was Besseres kann einem Menschen gar nicht passieren. Der Streitpunkt, die Reibfläche oder auch das trennende Element zwischen Gott und dem Menschen ist beseitigt. Es steht nichts mehr dazwischen, wir sind beste Freunde. Wir als Christen und unser himmlischer Papa sind beste Freunde. Wir sind praktisch gesagt eine Bundesfamilie. Wir sind mit ihm verbunden. Die Bibel nennt sie mal Gottes Hausgenossen. Sagt man halt nicht mehr so. Familie halt einfach. Die wohnen im gleichen Haus. Eine ganze tolle Bundesfamilie, der Papa und seine Kinder. Das heißt auf gut Deutsch, durch das, was Jesus da am Kreuz vollbracht hat, sind wir mit Gott im Reinen. Ja, das ist eigentlich das Thema heute. Wir sind mit Gott im Reinen durch Jesus. Darüber sollst du mal nachdenken. Man kann es auch modern ausdrücken, du kannst darüber meditieren. Du bist mit Gott im Reinen durch das Opfer von Jesus. Das ist die grundsätzliche Aussage des ganzen Evangeliums. Römer 5, 1 sagt uns, da wir nun gerechtfertigt worden sind, aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Frieden mit Gott heißt, wir sind im Reinen mit Gott. Da steht nichts mehr dazwischen, da ist keine Sünde oder irgendwie irgendwas, was nicht passen würde, weil alles komplett durch dieses Blutopfer, Fleisch- und Blutopfer, ausgemerzt wurde. Kolosser 1, 21 bis 23 lese ich dazu auch noch vor, weil es einfach toll ausdrückt, der Paulus. Und euch, die ihr einst entfremdet und Feinde wart nach der Gesinnung in den bösen Werken, hat er aber nun versöhnt in dem Leib seines Fleisches durch den Tod, um euch heilig und tadellos und unsträflich vor sich hinzustellen, sofern ihr im Glauben gegründet und fest bleibt und euch nicht abbringen lasst von der Hoffnung des Evangeliums, das ihr gehört habt und so weiter. Die Kolosser waren erst Feinde Gottes und hatten in ihrem Herzen, in ihrer Gesinnung Böses vor. Es waren einfach Sünder, will er hier sagen. Hat er nun versöhnt mit dem Leib seines Fleisches und mit seinem Blutopfer. Und das ist eine tolle Sache und das ist gültig. Und er sagt hier weiter, sofern ihr im Glauben gegründet und fest bleibt und euch nicht abbringen lasst von der Hoffnung des Evangeliums. Das ist die kleine Voraussetzung, die da noch gegeben ist, dass wir uns nicht von diesem Glauben abbringen lassen, dass wir fest gegründet sind in diesem Glauben an diesen Jesus, den Erlöser und an sein Opfer und dass wir fest dabei bleiben, egal was irgendwo irgendwer sagt und Umstände dir präsentieren, bleib fest in dem Glauben. Wenn religiöse Leute dir mit den 10 Geboten kämen oder mit allen möglichen Dingen, dann bleib du fest im Glauben an das Opfer, weil er hat hier geschrieben, um euch heilig und tadellos und unsträflich vor sich hinzustellen. Deshalb hat er uns versöhnt mit seinem Opfer und dann stehen wir auch heilig, tadellos und unsträflich vor Gott, sofern wir eben in diesem Glauben gegründet bleiben. Also nicht wir haben uns mit ihm versöhnt, er selbst, er hat sich mit uns versöhnt. Von ihm ist die Initiative ausgegangen. Der liebe Gott hat die Initiative ergriffen, sah diesen verlorenen Zustand seines geliebten Menschen und hat sozusagen den Rettungsring ausgeworfen, damit jeder, wenn er diesen Rettungsring erfasst, gerettet wird. Und der Rettungsring heißt Jesus. Und dann sollen wir auf dieses bauen und darin fest gegründet sein und uns ja nicht davon abbringen lassen. Alles aber ist von Gott. Also von ihm ging es aus, der sich selbst mit sich versöhnt hat durch Christus, schreibt hier der Paulus im 2. Korinther 5, 18. Also es ist Gottes Initiative gewesen, es ist hier noch der biblische Beweis, er hat sich mit uns selbst versöhnt durch Christus. Und Hebräer 9, 26, das haben wir ja letztes Mal gehört, sagt uns, dass er durch sein Opfer die Sünde aufgehoben hat. Also das bestätigt das, was ich am Anfang gesagt habe, es ist nichts mehr dazwischen. Ja, dieses trennende Element, der Knackpunkt zwischen Gott und Mensch, ist durch das Opfer von Jesus einfach aufgehoben. Und das ist das Evangelium und das ist sowas von großartig. Ich glaube, wenn man das im Glauben annimmt, dann kann man nur noch begeistert sein. Wer zweifelt, ist nicht so begeistert. Der Zweifler, der hinterfragt, der ist ein bisschen reserviert dagegen und sagt, ja, kann das überhaupt sein? Ich muss doch da auch was leisten. Aber nein, mit deiner Leistung kommst du einfach nicht so weit. Jesus hat es getan. Gott hat sich selbst mit uns versöhnt aus lauter Liebe. Und wenn du das erfasst, dann kommt Begeisterung in deinem Herzen empor und dann wird ein richtiger Lobpreis entstehen. Dann wird ein Lobpreis entstehen, der nicht bloß religiöse Lieder singt, weil das jetzt so der Brauch ist, sondern dann fängst du einfach an zu hüpfen und zu tanzen und zu preisen, weil der Herr das wunderbare Werk für uns getan hat. Und damit hat er uns diese Stellung und diese Position in Christus geschenkt. Er rechnet uns weder unsere Sünde noch die Sünde Adams an. Er hat keine Sündenliste, mit der er auftritt und der das vorhält, kein Strafregister und auch nicht irgendwie eine Liste. Für die Sünde gibt's diese Strafe, für die andere Sünde gibt's jene Strafe. Kein Zorn, kein Groll, kein Argwohn dir gegenüber. Nichts als lauter Liebe hat Gott, der Vater, zu dir. Und wenn du ihn als lieben Gott bezeichnest, dann machst du das genau richtig, weil er ist tatsächlich der liebe Gott. Ja, mit anderen, die nicht gläubig sind, sieht es vielleicht ein bisschen anders aus, weil es sind halt einfach Sünder und die müssen mit dem Zorn rechnen, weil das steht auch in der Bibel. Ja, wir werden nicht vom Zorn Gottes erreicht, weil das Blut gesehen wird. Das Blut, das Jesus geopfert hat, es hat uns gereinigt von aller Sünde, von allem Übel, von allem, was uns irgendwo anklagen würde. Und deshalb ist der Zorn auch nicht mehr für uns relevant. Sein Blut hat alles gesühnt. Nichts ist mehr da, dass Gottes Zorn gegen dich hervorrufen würde. Unter der Voraussetzung, dass du im Glauben bleibst und dass du dieses Opfer, dieses Blutopfer auch als bare Münze nimmst und dieses Opfer auch das Werk in dir tut. Ja, dieses Blut tut nämlich was in dir, da kommen wir jetzt dann drauf. Mehrere Dinge bringen dann das in deinem Leben zum Vorschein, was Jesus für dich getan hat. Auf jeden Fall musst du es wissen, dass du mit Gott im Reinen bist, wegen diesem Jesus und seinem Opfer. Das ist manchmal vom Gefühl her fast ein bisschen unglaublich. Man fühlt sich nicht immer so. Ja, man weiß auch, man ist nicht perfekt. Man hat vielleicht auch diese Gebote gelesen oder sogar gelernt in der Schule und vielleicht steckt es den einen oder anderen noch im Hinterkopf und wird immer davon ein bisschen gegängelt und angeklagt, weil er doch nicht immer alles so 1000%ig astrein gemacht oder vielleicht bloß gedacht hat. Und das ist das Problem der ganzen Sache. Deswegen müssen wir uns auf das konzentrieren, was für uns heute im Neuen Testament als Gläubige gültig ist. Und das ist die Besonderheit des Evangeliums der Gnade. Es gibt da viele verschiedene Evangelien, möchte ich fast sagen. Die einen haben das gesetzliche Evangelium, die anderen haben ein religiöses Evangelium, die anderen haben es wieder mit irgendeinem anderen Evangelium vermischt, oder was eigentlich das Wort Evangelium gar nicht mehr hinpasst, weil es gar keine gute Nachricht ist. Aber wir haben das Evangelium der Gnade, das uns Jesus gebracht hat. Und wenn du dir Leute anschaust, wie jetzt zum Beispiel Abraham, Mose und David, die drei Größen, möchte ich fast schon sagen, im Alten Testament, die waren auch nicht perfekt. Die haben alle Probleme gemacht und gesündigt und nicht immer perfekt gewesen einfach. Ja, der David hat Ehebruch begangen, hat einen Kontrahenten umbringen lassen. Der Mose, der hat immer wieder Zornausbrüche gehabt und hat mehrmals dann auf den Felsen geschlagen und so. Der Abraham hat seine Frau als Schwester ausgegeben, zweimal hintereinander und so weiter. Also die waren nicht perfekt. Warum soll man dann an uns diese Perfektion anlegen wollen, die das Gesetz fordert? Aber diese Männer dort im Alten Testament, sie glaubten. Und die Schrift sagt, das hat ihnen Gott zur Gerechtigkeit angerechnet. Von Abraham steht es und mit Sicherheit bei den anderen genauso. Er glaubte Gott und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Und so glauben wir Gott, dem Evangelium von Jesus Christus, und es wurde uns zur Gerechtigkeit gerechnet. Und wenn wir aber trotzdem sündigen, haben wir, wie wir das letzte Mal gehört haben, den hohepriesterlichen Dienst, den Beistand von Jesus beim Vater, Sein Blut spricht dann, die Sünde ist aber gesünd. Die Strafe lag auf mir, sagt Jesus, der hohe Priester. Hier ist der Beweis, das Blut habe ich vergossen. Ich habe deshalb das Blut vergossen, weil der und der gesündigt hat. Und es würde sie in den ewigen Tod katapultieren. Aber Jesus sagt, ich bin in diesen Tod gegangen. Darum sind sie, die Glaubenden, freigesprochen. Das haben wir gehört aus dem 1. Johannes 2, Vers 1 und 2. Da schreibt hier der Johannes, meine Kinder, ich schreibe euch dies, damit ihr nicht sündigt. Also hier schon mal, man soll ja nicht sündigen, das ist schon klar. Damit wir nicht sündigen. Nicht, dass jemand meint, das ist jetzt ein Freibrief, ich kann jetzt tun und lassen, was ich will. Und hier schreibt er weiter, wenn jemand sündigt. Wie wir gesagt haben, es kann ja passieren. Abraham, Mose, David sind uns ein Beispiel und auch alle anderen Leute, die in der Bibel so aufgeführt sind, ist keiner perfekt gewesen, außer Jesus selbst. Also und wenn jemand sündigt, wir haben einen Beistand bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Und er ist die Sühnung für unsere Sünden, nicht alleine, aber für die unseren, sondern auch die für die ganze Welt. Also wenn jemand sündigt, nicht denken, oh je, jetzt habe ich gesündigt, jetzt gehe ich in die Hölle, jetzt trifft mich der Zorn Gottes, sondern auf Jesus schauen, dein Beistand beim Vater, den hohepriesterlichen Dienst, er ist auf Ewigkeit unser Hohepriester und auf Ewigkeit ist dieses Opfer gültig. Er ist die Sühnung für unsere Sünden, habe ich gerade gelesen, damit auch für deine und für meine. Das heißt, aber wie gesagt, wirklich nicht, ja, super, jetzt können wir alles Mögliche anstellen. Nein, soll man nicht, aber perfekt sind wir halt einfach auch nicht, wenn du den Maßstab des Gesetzes anlegst, der eigentlich angelegt werden müsste. Er hat mit seinem Opfer die, die geheiligt werden, für immer vollkommen gemacht, sagt Hebräer 10, 14. Mit einem oder seinem Opfer, kann man vielleicht beide Wörter einsetzen, auf jeden Fall ein Opfer und sein Opfer, hat er uns vollkommen gemacht. Fast unglaublich, weil äußerlich sind wir immer noch die gleichen. Aber das Opfer zählt. Nicht die Werke zählen, das Opfer zählt vor Gott. Und der Hebräerbrief sagt es sehr deutlich, wo aber Vergebung der Sünde ist, braucht es keine Opfer mehr für die Sünden. Das ist Hebräer 10, 18. Ja, wo die Sünden vergeben sind, was soll dann noch für ein Opfer gebraucht werden? Das eine Opfer hat genügt, das macht ja so eine Opferung, wie jetzt zum Beispiel in der katholischen Messe praktiziert wird, jetzt mal eigentlich obsolet. Das ist einfach gar nicht mehr notwendig, weil das eine Opfer von Jesus vollkommen ausreicht. Er erfüllt sich durch dieses Opfer von Jesus das, was im 3. Mose 16, 30 steht, das wir ja letztes Mal vorgelesen haben, um was es da bei diesem hohepriesterlichen Dienst unterm Strich gegangen ist. Da sagt der Mose, an diesem Tag wird man für euch Sühnung erwirken, um euch zu reinigen, von all euren Sünden werdet ihr rein sein vor dem Herrn. Rein. Wenn du gereinigt bist, dann bist du rein. Dann bist du im Reinen mit Gott, unterm Strich. Weil du von den Sünden gereinigt bist, der hohe Priester hat Sühnung für dich erwirkt. Du bist mit Gott im Reinen. Denk darüber nach. Lass dich nicht unter irgendeine Verdammnis bringen, aus welchem Grund auch immer. Du bist mit Gott im Reinen. Und weil du mit ihm im Reinen bist, kann auch der Segen und was du einfach brauchst, von ihm zu dir fließen. Da sollst du nicht dran zweifeln, weil der Zweifler heißt, es empfängt nichts. Und wer zweifelt an diesem Opfer von Jesus, der hat da ja, eine Blockade drin in seinem Leben, dass der Segen nicht so fließen kann. Drum heute wieder diese Botschaft, dass du im Reinen bist durch den Glauben an das Opfer von Jesus. Wie gesagt, und der hohe Priester dort, der musste ja mit diesem Blut von den Tieren, die ganzen Gerätschaften und alles drumherum, das Zelt, die Stiftshütte und was weiß ich was noch alles, besprengen zur Reinigung und auch Waschungen musste er durchführen, auch an sich selber. Ich glaube, der musste sogar so eine Art Vollbad nehmen da drin, im Wasser. Aber das war alles bloß Bildersprache und Jesus hat die Dinge des Alten Testaments für uns im Original erfüllt. Hebräer 10, 22 ist für uns heute ein bisschen so ein Schlüsselvers, weil da heißt es, die Herzen besprengt und damit gereinigt. Also jetzt müssen nicht mehr irgendwelche Gerätschaften irgendwo besprengt werden und gereinigt werden, sondern unsere Herzen werden besprengt mit diesem Blut und damit auch gereinigt. Von was? Vom bösen Gewissen, das heißt von bösen Einstellungen, innere Haltungen, sündige Haltungen und Begierden, von Egoismen, vielleicht auch sogar von hartnäckigen eigenen Meinungen und Lügen, die uns die Religion, die religiösen Leute und der Satan eingeimpft haben. Von dem werden wir durch dieses Blut gereinigt, wenn unsere Herzen besprengt werden. Auf Deutsch gesagt, die Grundhaltung, die Grundeinstellung unserer Herzen wird damit geheiligt. Und das ist das, was im Neuen Testament geschieht. Das ist der Unterschied zwischen dem Alten und dem Neuen. Im Alten wurden durch das Gesetz die äußeren Haltungen bekämpft, aber nicht ist im Herzen. Und im Neuen Bund wird im Herzen die Sache erledigt. Das ist eine ganz klare Aussage im Hebräerbrief 9,14. Wie viel mehr wird das Blut des Christus, der sich selbst durch den ewigen Geist als Opfer ohne Fehler Gott dargebracht hat, euer Gewissen reinigen von den toten Werken, damit ihr dem lebendigen Gott dient? Also wie viel mehr als das Blut von den Tieren wird das Blut des Christus unser Gewissen, unsere innere Einstellung reinigen von toten Werken, schreibt er hier. Es handelt um die toten Werke. Zum einen das, dass man versucht, vor Gott gerecht zu werden durch gute Werke oder auch böse Werke, sündige Werke, Egoismus und Begierden. Das sind alle so tote Werke, die vielleicht nach außen hin gar nicht so schlimm ausschauen, aber aus Gottes Sicht einfach wertlos sind. Und von dem reinigt das Blut unser Gewissen, unsere innere Haltung, damit wir immer mehr in Jesu Ebenbild verwandelt werden, dass immer mehr er zum Vorschein kommt, wie es Paulus auch sagt, nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Und kann man immer schauen, wer lebt jetzt eigentlich? Lebe ich mein Egoismus selber, vielleicht ein bisschen religiös getatscht, oder lebt Christus schon in mir, dass er durch mich das tun kann, was er eigentlich tun will? Und dazu ist diese Reinigungsprozedur einfach auch notwendig. Ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung, sagt auch Hebräer 9,22. Das sagt, fast alle Dinge werden mit Blut gereinigt nach dem Gesetz und ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung. Aber mit Blutvergießen gibt es Vergebung. Deshalb musste Jesus ja sein Blut vergießen. Jesus hätte ja auch ein guter Mann sein können, der die Kranken heilen und was weiß ich, was alles tun können. Die Römer von Israel vertreiben, wie sie es ja gemeint haben, das muss der Messias tun. Aber das war nicht das, wozu ihn Gott gesandt hat. Also Gott lebte in ihm. Gott konnte durch Jesus seinen Willen tun und nicht so den Willen der Pharisäer und Schriftgelehrten und Rabbis und was weiß ich, was alles da waren. Also für uns ist wichtig die Blutbesprengung unserer Herzen, unserer Seele, muss ich auch sagen, weil die Seele ist ein Teil von unserem Herzen. Und wenn das passiert, durch den Glauben passiert es nämlich, passiert aber in einem Prozess in der Regel, dann wird die Axt an die Wurzel der Sünde gelegt. Dann wird Veränderung von innen heraus geschehen in deinem Wesen und du wirst immer mehr und mehr zu einem guten Menschen, zu einem liebenden Menschen, weil das neue Gebot ist, dass wir in Liebe wandeln sollen. Und wer in der Liebe wandelt, der tut einfach dem Nächsten nichts Böses. Und damit wird auch der Krankheit die Wurzel abgeschlagen oder dem Fluch, wenn du dauernd irgendwelche Schwierigkeiten in deinem Leben hast. Es wird abgeschlagen, wenn diese Reinigung durch das Blut Jesu durchdringt in deinem Inneren. Und ich muss sagen, es kann dir nichts Besseres passieren. Es kann zwar sein, dass es momentan ein bisschen Rebellion in deinem Fleisch erzeugt, wenn diese Reinigungsprozedur da ansetzt, aber lass es zu. Lass dich reinigen von diesem Blut, lass dich verändern. Etwas Besseres kann dir nichts passieren, weil wenn es Schlechte weggeht, das du vielleicht noch so für gut befindest und festhältst, dann kommt was Besseres vom Herrn. Weil der Fluch weg ist, kann der Segen kommen. Aber das wird nur wirksam, wenn du als Christ darüber auch so gelehrt bist. Und wenn du das dann im Glauben für dich in Anspruch nimmst oder in Anspruch nehmen kannst, weil wenn du es nicht gelehrt gekriegt hast, dann kannst du das nicht in Anspruch nehmen, diese Reinigung. Dann passiert nichts. Dann versuchen die Christen eben wieder nach Gesetz und Gebot und so weiter und Leistungsdenken bei Gott zu punkten. Aber das reinigt nicht das Herz, das verändert nicht die Gesinnung. Das ist bloß, wie Jesus sagte, übertünchte Gräber, außen ein bisschen schön religiös angestrichen, innerlich tut sich nichts. Also nimm dieses Opfer an, dieses Blutopfer, proklamiere das einfach auch über dir, über deinem Herzen, über deiner Seele. Da gehört auch das, was du denkst dazu, was du fühlst. Das wird alles soll gereinigt werden durch diese Blutbesprengung. Und dieses Blut ist der beste Reiniger, den es gibt. Ja, das bewirkt sogar auch noch Heilung deiner verletzten oder verkorksten Seele. Und jeder Mensch ist irgendwo in seiner Seele irgendwann einmal verletzt worden oder ist ein bisschen ein verkorkster Typ. Aber wenn dieser Reiniger reinkommt, der Heilige Geist managt es, dann wird das einfach wieder alles geheilt und in Ordnung gebracht. Ich habe immer gesagt, das Regal in dir wird wieder neu sortiert, neu eingerichtet, kommt wieder alles an seinen Platz, dass wieder das funktioniert, wie es funktionieren soll. Und der Mensch mit einer geheilten Seele, der hat doch eine viel höhere Lebensqualität als wie einer, der alles in Unordnung ist, ein verkorkster Typ ist. Na, dann ist er nämlich nicht mehr ein Gequälter und Getriebener, sondern dieser Mensch wird ein zur Ruhe gekommener Mensch werden. Ein Mensch, der in einer guten Gemeinschaft mit Gott ist, mit dem Papa, mit Jesus, mit dem Heiligen Geist, wo einfach dann, wie gesagt, die Chemie stimmt, weil nichts mehr dazwischen steht. Und ein weiterer positiver Aspekt ist, wenn dieser Reinigungsprozess vollzogen ist oder immer besser sich vollzieht, umso mehr kann dir der Herr anvertrauen. Umso mehr kann der Segen auf dich kommen. Zu einem verkorksten Menschen kann er nicht so fließen, weil der Verkorkste wahrscheinlich dann viel Blödsinn damit anstellt. Mit übernatürlichen Kräften und so weiter. Aber wenn der Reinigungsprozess richtig durchfließt und es geschieht, dann kann dir der Herr Größeres anvertrauen, weil er sieht, aha, der hat sich jetzt verändert lassen und ist im Kleinen treu, heißt es auch mal, jetzt kann ich dem oder der mehr anvertrauen, mehr von meinem Segen auf sie kommen lassen, größere Kräfte zukommen lassen. Und diese Reinigung öffnet praktisch den Zuflusskanal vom Himmel zu dir. Ja, wenn der Kanal immer so verstopft ist oder nur ein Tröpfchen einmal kommt, dann ist es einfach noch nicht der Überfluss, von dem die Bibel eigentlich spricht. Und es ist einfach für uns wichtig. Und da kommt eigentlich dieses Gleichnis vom Sämann uns in Erinnerung. Da geht es nämlich auch um das Herz oder den Herzensboden, wird es hier genannt. Man ist unterm Strich das Herz, wie es, ob es gut ist oder weniger gut ist, ob es Hartherzigkeit ist oder ob es mit Unkraut und zur Zeit zugewachsen ist, dann bringt das Wort keine Frucht. Wenn aber der Boden eine gute Erde ist, ich lese mal vor, Lukas 8,8, und anderes fiel in die gute Erde und ging auf und brachte hundertfache Frucht. Als er das sagt, der rief er aus, wer Ohren hat zu hören, der höre. Also das sagt sonst nichts aus wie, hey, das ist wichtig, ja, hör genau hin. Wenn du Ohren hast, dann höre, das ist wichtig. Wenn du Frucht bringen willst oder Frucht sehen willst in deinem Leben, dann brauchst du einen guten Herzensboden. Da, wo das Wort sich verwurzeln kann und wo es aufgeht und wo es hochwachsen kann und nicht erstickt wird und wo es Frucht bringen kann. Viel Frucht heißt es im anderen Evangelium und in einem heißt 30, 60, 100-fältig. Ist unterm Strich genau das Gleiche. Nicht, dass jemand da schon wieder Zahlen jongliert und sagt, ja, ich habe 30-fach, du hast 60-fach, der andere hat 100-fach. Einfach, umso reiner, umso besser der Boden ist, umso mehr kommt die Frucht. Ganz einfach. Und die Auslegung dieses Verses, Lukas 8,8, steht dann in Lukas 8,15. Und da sagt der Jesus, dass in der guten Erde aber sind die, welche in einem redlichen oder ehrlichen und gutem Herzen das Wort, nachdem sie es gehört haben, bewahren und Frucht bringen mit Ausharren. Also ein ehrliches und gutes Herz, das ist das, was der gute Boden ist. Und das bringt Frucht. Und hier das heißt Frucht mit Ausharren. Das ist ja so, da denkt man meistens, ja, muss ich dranbleiben, muss ich abwarten, so ausharren. Das ist ja so ein Wort mit einem negativen Touch. Aber ich habe da geschaut, da ist eine kleine Anmerkung dort gewesen und unten steht dann, dass das eigentlich auch heißen kann, dass das einer ist, der andauernd gute Frucht bringt. Und das passt mir ins Konzept. Wenn das Herz einmal gereinigt ist, dann bringst du dauernd gute Frucht. Nicht ausharren, ich muss noch warten, ich muss noch hinwarten, irgendwann kommt es vielleicht. Nein, wenn der Herzensboden passt, der Same gesät ist, dann bringst du andauernd gute Frucht. 30, 60, 100-fältig oder Empfehlfrucht, auf jeden Fall gute Frucht. Also lass vom Blut des Herrn deinen Herzensboden besprengen und bearbeiten. Es lohnt sich für dich. Es ist ein guter Deal. So, Hebräer 10, 22 spricht auch von Waschung unseres Leibes mit reinem Wasser. Das ist so ein zweiter Teil von dem Vers, der man eigentlich so liest und keiner was dazu sagt in der Regel, weil unverständlich ist. Aber er bezieht sich hier auch auf dieses, was der hohe Priester im Alten Testament da tun musste mit den ganzen Waschungen. Wie gesagt, ich glaube, ein Vollbad musste er da drin sogar nehmen. Und darum steht auch hier von der Waschung unseres Leibes mit reinem Wasser. Und meine persönliche Überzeugung ist, dass hier dieses für uns neutestamentlich dieses Wasser der Taufe gemeint ist. Ja, wir machen es ja nicht mehr alttestamentlich, sondern wir machen es neutestamentlich. Unsere Reinigung, unsere Waschung im Wasser ist die Wassertaufe. Also auch wie bei Paulus. Der Paulus hat sich bekehrt und ließ sich sofort taufen. Da heißt in der Apostelgeschichte 22, 16, und nun, was zögerst du? Steh auf, lass dich taufen und deine Sünden abwaschen, indem du seinen Namen anrufst. Also unsere Leiber werden in der Taufe gewaschen von den Sünden. So wie uns innerlich das Blut reinigt, so auch äußerlich dieses Wasser der Taufe. Darum ist eine Taufe nicht bloß irgendwie einfach, naja, machen wir es so, weil es ein Ritual ist, weil die Christen das heute so machen. Und schon gar nicht ein Säugling mit Wasser betröpfeln, das hat mit dem überhaupt nichts zu tun. Aber eine echte Taufe ist ein Abwaschen von den Sünden. Deinen Leib gereinigt durch reines Wasser, so wie es beim Hohepriester war. Diese Taufe ist auch eine Bitte an Gott um ein gutes Gewissen, sagt 1. Petrus 3, 21. Was meint er hier? Eigentlich ist eine Bitte an Gott, dass er dich durch und durch reinigt, von außen und von innen und rundherum. Ein gutes Gewissen ohne Verdammnis, ohne Sündenbewusstsein, ohne Schuldgefühle und so weiter. Also denk nicht so, wie manche Christen meinen, dass die Taufe nicht wichtig ist. Oder es gibt sogar Gruppierungen, die sagen, die braucht man nicht mehr, das ist nicht notwendig. Hat da einmal einer gesagt, der lebt aber inzwischen schon nicht mehr. Er war noch nicht so alt, war auch ein Prediger. Also das ist falsch. Die Taufe gehört dazu. Und wenn du die geistliche Komponente der Taufe erst einmal anschaust, also die irdische Komponente ist, ja, ich wurde, wie war es jetzt bei mir, vor 30 Jahren schon getauft, ja, ist schon lang her. Aber die geistliche Komponente, die ist ewig gültig. Also wenn ich das im Glauben jetzt nehme, diese Taufe, dieses ins Wasser tauchen, dieses Reinigen, dieses Waschen, dann ist es für mich heute, hier und jetzt gültig, weil das eine ewige Sache ist. Geistliche Dinge sind immer ewig, auch wenn es im Natürlichen schon vor 30 Jahren war ungefähr oder noch mehr. Aber wenn du das im Glauben nimmst, dass du getauft wurdest im Wasser, das Wasserbad, im reinen Wasser, dann machst du das immer wieder aktuell, du machst es immer wieder wirksam. Ja, unser Leib gewaschen, soll gewaschen sein mit reinem Wasser, Hebräer 10, 22. Umsonst hat es hier der Herr nicht in die Bibel reinschreiben lassen. Den Leib gewaschen mit reinem Wasser, sagt uns Hebräer 10, 22. Ich lese mir den ganzen Vers nochmal vor. So lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, in voller Gewissheit des Glaubens, die Herzen besprengt und damit gereinigt vom bösen Gewissen und den Leib gewaschen mit reinem Wasser. So steht's da. Und wie gesagt, dein Glaube daran, dein Bekenntnis dazu, reaktiviert sozusagen deine Taufe wieder. Der ist immer wieder aktuell, wenn du das nimmst. Und es macht vielleicht sogar Sinn für einen Christen, dass er sich immer wieder mal so eine kleine Reinigungszeit nimmt, wo er diese Dinge wieder durchgeht und daran denkt, was da gemacht wurde. Und nicht so, wie es die anderen, die Religiösen machen, die gehen immer die schlimmen, die schlechten Dinge durch und denken wieder an ihre Sünden, was sie alles angestellt haben und fangen wieder an, ihre Sünden zu bekennen, dass ihnen wieder vergeben wird. Aber es muss doch nicht wieder vergeben werden, weil es ist vergeben, es ist abgewaschen, es ist ausgelöscht. Du bist eine neue Schöpfung geworden. Also braucht man nicht den Dreck des alten Menschen hervorziehen zum Reinigen, denn es ist bereits gereinigt. Und wenn du auf das schaust, dann ist es immer aktuell und aktiviert für dein Leben. Du kannst sagen, das ist so eine Art geistliche Wellness. Das ist jetzt so modern, dass die Leute Wellness machen, Wellnesskuren, ja, Wellnessurlaub und so. Aber wir Christen machen ein geistliches Wellness. Ja, geistliches Wellness ist gut für uns. Das ist eine Reinigungszeit, nicht eine Verdammniszeit. Okay, dann gibt es aber noch eine Waschung. Das nennt sich laut Bibel das Wasserbad im Wort. Also gewaschen im Wort der Wahrheit des Evangeliums. Gewaschen von den Lügen Satans, von den Ängsten und Sorgen, von falschen Sichtweisen und religiösen und esoterischen Erfindungen von Menschen. Je nachdem, von was der Mensch beschmutzt wurde, von dem kann er auch gereinigt werden. So viele werden vom Zeitgeist, nennt man es heute, vom Zeitgeist verführt und getrieben, von den Medien betrogen und damit auch beschmutzt. Es sind in der Welt oft Dinge modern und hip und wie sagt man so, super, die Bibel aber gar nicht für gut befindet. Und dann ist Reinigung notwendig, wenn sich jemand auf diese Ebene hinein hat ziehen lassen. Es gibt ja heute schon keinen Film mehr, wo nicht irgendwo Homosexualität als normal hingestellt wird oder mit dabei ist. Das wird jetzt salonfähig gemacht, mit aller Gewalt. Aber das passt nicht zum Biblischen. Ja, die können von mir aus machen, wie sie wollen. Man wird es nicht aufhalten können, aber es wird ihnen nicht zum Segen sein. Die Bibel sagt was anderes. Okay, und da ist Reinigung durch das Wort notwendig. Und wer das Wort liest und es studiert, da kommt irgendwann und früher oder später zu diesen Schriftstellen hin und dann kann er entweder das akzeptieren, was die Schrift uns lehrt, oder er lehnt es ab. Aber ich rate einfach den Christen, regelmäßig Bibel lesen, vor allem im Neuen Testament, in den Briefen und natürlich das Hören von guten Lehren und Predigten, von denen, die dich nicht in Verdammnis bringen, aber auch nicht von denen, die sagen, alles ist erlaubt. Also man braucht da Ausgewogenheit, aber das ist gut, weil es reinigt. Dann wird es mehr offenbart, dass du mit Gott eigentlich schon im Reinen bist, durch das Opfer von Jesus. Zum Beweis jetzt nochmal, diese Aussage vom Wasserbad im Wort, das ist im Epheserbrief, Kapitel 5, 25 bis 27. Christus hat die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben, um sie zu heiligen, sie reinigend durch das Wasserbad im Wort, damit er die Gemeinde sich selbst verherrlicht darstellte, die nicht Flecken oder Runzeln oder so etwas dergleichen habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Also Jesus sagt hier, er hat sich selbst für sie hingegeben. Der Paulus sagt es hier. Christus hat sich selbst für sie hingegeben, um die Gemeinde, die Gläubigen zu heiligen, durch das Wasserbad im Wort reinigen, damit er verherrlicht wird unterm Strich. Die Gemeinde soll Jesus verherrlichen. Darum stellt Jesus selbst die Gemeinde als rein und heilig und tadellos dar, durch sein Opfer. Und das verändert die Gesinnung der Menschen. Das Evangelium, diese Wahrheiten des Wortes, bringen dem, der es hört, der es liest, Licht, geistliches Licht. Es gibt der Einsicht in Gottes Erlösungsplan, in die Wahrheiten und die Verheißungen und es erzeugt Glauben. Ja, Menschen sagen manchmal, ja, ich habe keinen Glauben und mein Glaube ist so schwach, musst du für mich beten. Es ist schon manchmal recht und gut. Aber Glauben kann man sich auch aufbauen, indem dass man das Wort liest und es erkennt und als wahr annimmt, dann erzeugst du damit Glauben. Und dann erkennst du auch den Willen Gottes für dich und die Liebe Gottes an dich. Wenn du eine Lampe nimmst, die schmutzig ist, dann leuchtet nicht mehr so hell. Wenn du sie aber reinigst, dann leuchtet sie wieder heller. Und wenn du die Bibel liest, die gute Nachricht, das Neue Testament, dann wird deine innere Lampe gereinigt. Und dann leuchtest du wieder besser. Ja, dann leuchtest es, dann kriegst du auch viel leichter Offenbarungen vom Herrn über die grundlegenden Dinge, die Wahrheiten, aber auch ganz konkret für dich und dein Leben. Also der Herr will, dass wir gereinigt sind. Und deshalb sollen wir das Wort lesen. Und das Wort ist wie ein Wasserbad. Es macht dich sauber von den Lügen und von dem Schmutz dieser Welt. Sein Blut und das Wasser ist Reinigung, ist Heiligung. Und das ist sehr wichtig für uns. Wenn du die Herrlichkeit Gottes in deinem Leben sehen willst oder erleben willst, dann brauchst du das unbedingt. Die Schrift sagt, jage ihr nach. Ja, jage dieser Heiligung nach, aber natürlich in biblischer Art und Weise, durch Glauben an das Opfer und nicht durch Werke, um Gott irgendwie zu beeindrucken. Dann geschieht Heiligung und die Werke werden dann folgen. Das ist die richtige Richtung. Also der Beweis ist wieder Hebräer 12, 14. Jagt dem Frieden mit allen nach und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn schauen wird. Also jage der Heiligung nach, dieser Reinigung, fordere sie ein, will sie unbedingt haben, weil ohne dem wirst du den Herrn nicht schauen, wirst du seine Herrlichkeit nicht schauen, wird es einfach nicht so gut funktionieren mit dem Segen, der dir eigentlich gehört. Diese Reinigung schaffen uns nämlich Freimütigkeit zum Eintritt in das Heiligtum, zum Zutritt zum Gnadenthron. Und wusstest du, dass du das darfst? Als Christ in das Heiligtum eintreten, hinzutreten zum Thron der Gnade. Hebräerbrief 10, 19 sagt uns das. Ein Eintritt in den geistlichen Raum ist möglich und es ist erlaubt und es ist sogar erwünscht von Gott. Er sagt, lasst uns hinzutreten. Aber der Schmutz dieser Welt behindert den Eintritt. Deshalb sind diese neutestamentlichen Reinigungen durch den Glauben notwendig. Ja, Hebräer 4, 16, lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Das ist eine Aufforderung. Eine Aufforderung an die Christen, kommt, lasst euch reinigen, tretet hinzu, ihr könnt kommen in seine Gegenwart, ihr könnt im Gebet kommen, im Lobpreis kommen, auch in der Stille, das ist auch ganz wichtig. Man muss nicht immer bloß plappern, wenn man zum Herrn kommt. Es ist ja ganz gut, einmal in der Stille zum Herrn kommen und vielleicht einmal hören, was er zu sagen hat. Und so kommen Gebetserhörungen zustande in dieser Gemeinschaft. Da empfängst du Barmherzigkeit, das heißt, deine Gebete werden erhört. Du findest bei Gott Gnade und rechtzeitige Hilfe. Recht viel deutlicher kann man es ja fast gar nicht ausdrücken. Okay, also, jetzt kommen wir schon langsam zum Schluss. In der Position in Christus sind wir bereits mit Gott im Reinen. Das muss man unterscheiden. Nicht, dass jetzt jemand meint, oh, jetzt muss ich mich erst wieder reinigen, dass ich mit Gott im Reinen bin. Nein, du bist mit Gott im Reinen. Das Blutopfer hat alles erledigt. Aber dass das in deine natürliche Welt immer mehr offenbar wird. Deshalb ist dieses Reinigen im Glauben ein Teil dazu, diese Heiligung. Dass sich das in deinem Leben viel mehr manifestiert und dann kann auch dieser Kraftfluss so aus dem Himmel noch viel besser in dein Leben hineinfließen und dann wird es auch nach außen sichtbar, dass du ein Gerechter bist, dass du mit Gott im Reinen bist, dass er dir eine riesengroße Gnade geschenkt hat und es ist eine riesengroße Gnade, weil du hast nichts dazu tun können, außer es anzunehmen, ihm zu glauben, dass er für dich alles erledigt hat. Und das bewirkt diese Reinigung. Das muss man ein bisschen richtig auf die Reihe bringen. Wir sind geliebte Söhne und Töchter Gottes. Und Gott hat Wohlgefallen an uns. Das klingt vielleicht dir ein bisschen zu hoch gegriffen, aber es ist die Wahrheit. Gott selbst hat öffentlich bezeugt zu Jesus, Matthäus 3, 17, da kam die Stimme aus dem Himmel und sagt, dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Ja, jeder sagt natürlich, okay, ja, das ist ja Jesus, er ist sein Sohn, er hat wohl gefallen, ist ja okay. Und so ist auch richtig, ja. Aber denk einfach einmal an die Position in ihm. In ihm bist du in derselben Position. Und dann ist es nicht falsch, wenn du erkennst, dass diese Aussage dann auch auf dich, auf seinen Sohn oder Tochter zutrifft. Du bist ebenso ein geliebter Sohn, eine geliebte Tochter, an dem oder der Herr Wohlgefallen gefunden hat. Weil du ihm geglaubt hast. Weil du auf ihn schaust. Weil du das, was er getan hast, ganz vorne hingestellt hast. Weil du nicht kommst und sagst, ja, Herr, ich habe aber da gespendet, Herr, ich war aber da so gut und Herr, hin und her und ich bin wallfahren gegangen und habe meine Sünden abgebüßt und so weiter. Das ist alles Mist. Du kannst deine Sünden nicht abbüßen, sodass sie weg wären. Ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung. Aber das kann nur das eine Blut, das sündlose Blut bewirken. Und das hat nur Jesus. Ja, nicht, dass du meinst, jetzt schneide mir den Finger, dann habe ich Blut vergossen, dann ist die Sünde gesünd. So funktioniert es natürlich nicht. Das ist jetzt ein bisschen witzig, aber es zählt das Blut von Jesus, sein Opfer. Und aus diesem Grund nennt er dich ebenso ein geliebter Sohn, eine geliebte Tochter. Und er hat Wohlgefallen an uns. Also, wir sind mit Gott im Reinen durch Jesus. Halleluja. Und jetzt machen wir Lobpreis. Das ist ein Grund. Ja.